Also dann auch herzlich willkommen und hallo von mir. Ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich den ersten Vortrag hier wieder halten darf. Die aktuelle ökonomische Lage ist immer ein Teil der Einführung in den Konferenzen gewesen. Und ich will jetzt versuchen, einige wesentliche Aspekte eben dieser Situation in ökonomischer Hinsicht unter dem Titel "Ist der Standort Deutschland krisenfest?" euch hier zu präsentieren. Wir fangen mal an mit einem Zitat. Es gab ja vor einigen Wochen die Diskussion angestoßen oder aufgebauscht um Kevin Kühnert über die Frage von Enteignung und so weiter. Da möchte ich jetzt nicht im Detail auf den Inhalt eingehen, aber daraufhin gab es eine Bundestagsdebatte und da fiel dann folgende Formulierung: Wir brauchen Gründergeist und Menschen, die den Mut haben, Arbeitskraft und Geld in Neues zu investieren. Das führt zu Wettbewerb zwischen den Angeboten. Das führt zu niedrigeren Preisen und einer größeren Auswahl an Produkten und Dienstleistungen. Und davon profitieren gerade Menschen, die keine großen Einkommen haben. So einfach ist die Welt für die FDP-Generalsekretärin Frau Teuteberg. Er hat also am 8. Mai, er hat noch mehr Unsinn erzählt, aber das war mir besonders markant, dass ich mir gedacht habe, das nehme ich mal als Einstieg. Da ist auch noch ein Bild von Frau Teuteberg. Sie ist Jahrgang 1981 und im Jahr 2000 in die FDP in Brandenburg eingetreten. Die FDP Brandenburg hat nach Unterlagen eines Parteienforschers 1231 Mitglieder. Sie wird also vermutlich die einzige 18-Jährige damals in Brandenburg gewesen sein, die im Jahr 2000 eingetreten ist. Aber sie ist jetzt Generalsekretärin und kommt gelegentlich mit ihren Äußerungen dann auch in den Medien entsprechend vor. So, dann steigen wir mal ernsthaft ein. Wir nehmen als Zahl für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wieder das Bruttoinlandsprodukt. Wie immer der Hinweis, das Bruttoinlandsprodukt ist eine Zahl, die eben von den offiziellen statistischen Behörden und Ämtern erhoben wird. Insofern auch in ihrer Herleitung teilweise zu kritisieren. Aber wir haben keine anderen Werte, wir haben keine eigenen Institute, die so umfangreich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung analysieren könnten und sozusagen aussagekräftigere oder bessere Statistiken zu machen. Aber dennoch, um auch die Tendenz abzulesen, halte ich die Zahl des Bruttoinlandsprodukts schon für geeignet. Das Bruttoinlandsprodukt ist in 2018 in Deutschland gestiegen um 1,5%. Das ist schon ein Stück weniger als die Jahre zuvor. Also es wird ja auch allgemein von einer Abschwächung der Konjunktur gesprochen. Ich gehe danach noch ausführlicher darauf ein. Und das liest sich so hier erstmal schon auch in der Richtung ab mit 1,5%. Zum Vergleich, in der EU war das Wirtschaftswachstum 2,0%. In dem Teil der EU, in dem der Euro Währung ist, war es etwas weniger mit 1,8%. In den USA mit 2,9%, ein ganzes Stück stärker. Und wie seit vielen Jahren China, die Volksrepublik China außerhalb der Konkurrenz mit 6,6%. Das ist auch schon abgeschwächt gegenüber den Jahren vorher. Aber es ist doch mal wieder bemerkenswert, wie groß die Differenz in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zwischen den verschiedenen Teilen ist. So, wichtig für die Ökonomie in Deutschland, die Ökonomie des deutschen Imperialismus, ist ja immer die Exportentwicklung. Insofern da auch noch mal die entsprechenden Daten. Der Export aus Deutschland ist weiter gestiegen um 2,4%, also auch noch mal stärker als die Gesamtwirtschaft. Wir haben gesehen, in der Gesamtwirtschaft 1,5%, im Export 2,4%. Also dort ist sozusagen die Krise erstmal noch nicht angekommen, über die jetzt schon immer mehr geredet wird. Und der Exportüberschuss ist leicht rückläufig. Exportüberschuss ist das, was an Waren mehr exportiert wird, als im Gegenzug Waren importiert werden. Der Export ist also gestiegen, aber der Import von Waren ist noch etwas stärker wiederum gestiegen. Dadurch ist der Überschuss, der in Summe 228 Milliarden ausmacht, 228 Milliarden Werte mehr exportiert als importiert, ist also ganz leicht rückläufig gewesen. Das entspricht 7% der Wirtschaftsleistung. Das heißt, es ist weiterhin so, dass das deutsche Kapital, die deutsche Industrie, das ist ja das, was den Export ausmacht, deutlich mehr eben exportiert und seine Waren in aller Welt rausbringt sozusagen, als umgekehrt importiert werden muss. Dieser Überschuss ist ja immer ein viel zitiertes Thema oder auch quasi Problem, ein aggressives Verhalten gegenüber insbesondere den anderen Ländern in der EU, aber auch gegenüber den USA insbesondere. Was sind die Länder, in die der Hauptexport geht? Also was sind die Top 5? Die habe ich jetzt mal hier rausgenommen. Weiterhin an erster Stelle das Land, wo die meisten Exporte aus Deutschland hingehen, ist die USA. Allen Diskussionen um Handelskrieg und sonstigen Geklapper zum Trotz ist es weiter nochmal gestiegen. Also der Export ist um 1% höher gewesen als im Vorjahr, der Export in die USA. Und am gesamten deutschen Export macht das insgesamt 9% aus, was von Deutschland in die USA an Waren, insbesondere ein bisschen auch Dienstleistungen, am Wesentlichen sind es Waren, Industriegüter, was exportiert wird. Danach kam Frankreich, das war ja jahrelang sozusagen das Land, wo was vorher an der Position 1 war, wo also die meisten Exporte aus Deutschland hingingen, bis die USA eben vor 2 Jahren Frankreich überholt hat oder Frankreich zurückgefallen ist, wie man möchte, mit 105 Milliarden Euro Werten. Dann kommt China, die Volksrepublik China mit 93 Milliarden. Hier nochmal ein deutlicher Anstieg. Also die Exporte von Deutschland nach China sind um 8% gestiegen. Dieser Anstieg ist mehr als in die gegengesetzte Richtung. Also der Handelsüberschuss, das heißt, es werden immer noch mehr Waren von Deutschland nach China exportiert als umgekehrt. Der Exportüberschuss mit China hat sich nochmal erhöht. Dann kommt Großbritannien rückläufig mit 82 Milliarden und Italien mit 70. Also die auch ökonomischen Hauptländer sind weiterhin gleichzeitig die, wo die meisten Exporte hingehen. Von den Waren her hat sich da nichts Wesentliches verändert. Es sind Automobile, es sind Maschinen. Der Maschinenbau ist eine starke Exportbranche, aber auch die Chemieindustrie sollte man nicht vernachlässigen. Die läuft immer so ein bisschen unter dem Radarschirm. Es wird sehr, sehr viel über Automobil geredet, über Chemie weniger, aber es ist auch eine bedeutende Industrie in Deutschland. Wie verteilt sich dann dieser Export, also diese Exportgüter, wo werden sie produziert, auch im Verhältnis West-Ost? Dazu ein paar kurze Zahlen. Die Bevölkerung in Deutschland ist zu 84% im Westen, zu 16% im Osten. Die Wirtschaftsleistung wiederum, da ergibt sich schon die bekannte drastische Schieflage, 89% im Westen, 11% im Osten. Und beim Export, also bei der Industrie, die Exportgüter entsprechend, wo die Exportgüter entstehen, ist es noch drastischer. Da ist der Westen mit 91% und der Osten bei 9%. Das hängt natürlich auch es zeigt sich da wieder die völlig unterschiedliche ökonomische Struktur zwischen West und Ost. Die Betriebe sind im Osten im Durchschnitt deutlich kleiner, sind stärker handwerklich geprägt, weniger industrielle Großbetriebe und in der Folge natürlich auch weniger Exportgüter. Dazu nochmal im Vergleich, da sieht man die drei westlichen Bundesländer mit den meisten Exportanteilen. Also aus Baden-Württemberg kommen 20% der deutschen Exporte, aus Nordrhein-Westfalen 19% und aus Bayern auch. Das sind, wenn man so will, die drei von den Bundesländern her betrachtet industriellen Hochburgen. Und die gesamten östlichen Bundesländer, der Osten insgesamt, hat einen Anteil von 9%, wie eben oben schon entsprechend gesagt. Das Ganze jeweils ohne Berlin, was jetzt ich zu den Daten hier sage, weil Berlin ist sozusagen immer der statistische Faktor, der da das Ganze durcheinander bringt. weil Berlin ja klar einen westlichen und einen östlichen Teil hat und insofern für diese Statistik unbrauchbar ist. Würde aber auch keinen großen Unterschied machen, weil Berlin insgesamt industriell sehr schwach ist. Dazu nochmal zu unterstreichen der Situation. Achso, jetzt sind hier die, ja, dann mache ich das mal so, jetzt sind das ein bisschen durcheinander geraten. Anhand des Steueraufkommens wollte ich nochmal ein paar Daten zu dieser Situation entsprechend hier machen. Also auch hier die Bevölkerung mit 84% West, 16% Ost. Die Lohnsteuer, also das, was auf Arbeitseinkommen an Steuer gezahlt wird, 92% im Westen, 8% im Osten. Damit drückt sich aus die deutlich nach wie vor niedrigere Bezahlung. Und klar, die Zahl der Arbeitsplätze ist etwas weniger, aber die Bezahlung ist auch deutlich niedriger. Also auch das ist ja immer wieder ein Thema, was wir sehen müssen. Die Differenz in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen ist, glaube ich, ist eine Differenz von 28% oder 22%, ich weiß es nicht genau. Wenn es jemand genau, also jedenfalls zwischen 20% und 30%, je nach Statistik vielleicht auch. Und die ist allerdings zwischen West und Ost mit Sicherheit auch entsprechend nochmal in dieser Größenordnung der Differenz. Dann sicherlich auch nochmal wieder differenziert zwischen Frauen und Männern, ist klar. Aber es ist ein ökonomisch drastischer Unterschied, ein riesiger Unterschied, den wir, der in der Diskussion auch aus meiner Sicht innerhalb und unter den Linken zu wenig präsent ist. Es setzt sich fort bei der Umsatzsteuer. Das ist die Steuer, die auf alle möglichen Konsumprodukte gezahlt werden muss und die insofern auch nicht nur die arbeiten, bezahlen, sondern auch Rentner und Erwerbslose und so weiter. Auch da die Umsatzsteuer bei 9% in der Erhebung im Osten. Das heißt dann wiederum natürlich, dass auch deutlich weniger Kaufkraft da ist, deutlich weniger konsumiert wird. Geht weiter bei der Körperschaftssteuer. Das ist sozusagen die Einkommensteuer, also die Gewinnsteuer für die Kapitalgesellschaften. Da liegt der Osten bei 7%. Und bei der Erbschaftssteuer wird es besonders drastisch. Die meisten eher auch kleineren Erbschaften sind ja steuerfrei. Aber wenn man sozusagen ein größeres Vermögen vererbt, dann ist unter bestimmten Voraussetzungen auch Steuer darauf zu bezahlen. Die Steuer ist insgesamt nicht so groß, nicht so hoch. Aber sie deutet eben auch auf den größten Unterschied, nämlich die Vermögensverteilung. Deshalb, wenn man sieht, dass die Erbschaftssteuer 2% der gesamten Erbschaftssteuer in den 4 östlichen Bundesländern anfällt, dann deutet das damit auch auf eine entsprechende Vermögensverteilung. Ja, nur bei der Biersteuer, das habe ich natürlich ein bisschen überlegt, nehme ich das mit rein, weil die Gefahr besteht dann immer, dass sich die Zahl gemerkt wird, die eigentlich nur zur Auflockerung gedacht war. Bei der Biersteuer, das ist die einzige Steuer, bei der der Osten überproportional ist, da wird 21% der Biersteuer im Osten abgeführt. Die Biersteuer ist etwa 8 Cent pro Liter Bier, so im Durchschnitt.
Heißt das, dass die mehr Bier trinken, oder? Die anderen trinken vielleicht mehr Wein oder so?
Ja, darüber kann man jetzt spekulieren.
Das zahlt doch ein Brauer und ein Staat, oder?
Ja, also. Ne?
Also es wird mehr Bier produziert im Osten.
Wird auch mehr getrunken. Gut. Das nur am Rande. Ach so, den Begriff junge Bundesländer, den meine ich natürlich nicht ernst. Ich habe den hiermit aufgenommen. Ich weiß nicht, wie das euch so geht. Das wird in der Diskussion mit den neuen Bundesländern, das ist dann so nach knapp 30 Jahren irgendwie nicht mehr so hip. Und jetzt liest man öfters so... fällt es mir jedenfalls auf, von den jungen Bundesländern. Also man ist jetzt von neu zu jung geworden, aber genauso ein ungeeignetes Wort, wo man also den Eindruck schon merkt, auch die Bourgeoisie ist da in der Begriffsfindung irgendwie etwas am Rudern. Deshalb natürlich das Ganze hier in Anführungsstrichen ist nicht meine ernsthafte Beschreibung. So. Die ökonomische Frage oder die Frage ist natürlich, wie wären jetzt die ökonomische Perspektive für Ost? Da gab es eine Umfrage des IFO-Instituts, das ist ein großes bürgerliches Wirtschaftsinstitut, und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter 136 Wirtschaftsprofessoren. Die Frage war, sind Sie der Meinung, dass Ostdeutschland wirtschaftlich das westdeutsche Niveau innerhalb der nächsten Jahre oder Jahrzehnte erreichen wird? 69% dieser Professoren sagen nein. Dann kam die weitere Frage, also wenn es innerhalb der nächsten Jahre eben nicht ist, wie lange wird es dann Ihrer Einschätzung nach dauern, bis Ostdeutschland aufholt? Und da sagte die Mehrheit gar nicht. Es gibt mittel- und langfristig keine Konvergenz. Also zumindest mal diese sozusagen bürgerlichen Fachleute haben damit auch sämtliche Ideen oder also mühen sich schon gar nicht mehr, haben das aufgegeben, sie mühen sich schon gar nicht mehr, irgendwas zu erzählen, dass vielleicht in 5 oder 10 Jahren noch irgendetwas sich daran verändert, sondern die Struktur, wie sie jetzt ist, ist offensichtlich ihrer Meinung nach das, was dauerhaft so stehen wird. Das heißt, man geht eben auch dazu über, jetzt ehrlich das zu sagen, was wir ja schon lange analysiert und festgestellt haben, und das einfach als Status quo erstmal in ökonomischer Hinsicht festzustellen. So, in der ganz aktuellen Entwicklung, jetzt kommen wir nochmal zurück zum Bruttoinlandsprodukt, des ersten Quartals, Januar bis März, ist dass die Wirtschaftsentwicklung sozusagen deutlich, der Anstieg ist kleiner geworden, also 0,6% war jetzt noch das Wachstum im Verhältnis zu dem ersten Quartal 2018, also ein Jahr vorher. Und das differenziert sich dann natürlich so ein bisschen nach Wirtschaftszweigen. In der Industrie ist es rückläufig gewesen, minus 1,5%. Beim Bau, der mal mit der Industrie zusammengerechnet wird, hier habe ich ihn mal separat dargestellt, ist der Anstieg, ist weiterhin ein hoher Anstieg mit plus 11%. Das ist auch zu einem Teil wetterbedingt gewesen, weil der Februar und März dieses Jahr ziemlich mild war. Also sozusagen der Ausfall beim Bau durch Schlechtwetter ist gering gewesen. Aber es ist insgesamt auch ein Zweig, wo im Moment es sozusagen boomt, auch unabhängig von irgendwelchen Krisendiskussionen. Der private Konsum ist, den konnte ich nur schätzen. Es ist zwar überall gesagt worden, ja, der private Konsum ist jetzt wieder die Zugmaschine im ersten Quartal noch gewesen und hat den industriellen Rückgang ausgeglichen. Es gab aber keine Zahl. Also ich habe mehrfach Pressemeldungen von den statistischen Ämtern und so weiter. Also nichts. Insofern konnte ich es mal schätzen, so mit 1%, also so übermäßig, wie es dargestellt war, war es auch nicht. Das heißt, wenn man jetzt diese ganz aktuellen Werte des ersten Quartals nimmt, dann ist deutet das schon in Richtung einer, sagen wir jetzt mal, leichten Krise. Es ist ja immer irgendwie ziemlich müßig, eine Krisenprognosen zu machen, weil es kann morgen natürlich etwas oder heute noch passieren, was die ganze Situation verändert und man in eine drastische Krise schlittert. Aber meine Aufgabe habe ich jetzt mal so empfunden für den Titel, ist der Standort krisenfest, wie es jetzt aktuell aussieht. Und da würde ich sagen, die Werte der Gesamtwirtschaft deuten erstmal in eine momentan leichte Krise. Wie gesagt, immer mit dem Hintergrund, dass es natürlich ständig sich verändern kann, weil wir befinden uns ja im Kapitalismus zwangsläufig in der Anarchie des Marktes.
Sie? Zum Bau zählt doch auch dazu, wenn etwas abgebaut wird oder zurückgebaut. Also zum Beispiel, wenn Industrie in Industriekultur verwandelt wird und dann eine Zeche nach der anderen abgebaut wird, kann das ja auch erstmal positiv zu Buche schlagen.
Grundsätzlich ja. Es ist alles, was sozusagen der Bau an Umsatz macht, das steckt da drin. Aber es ist schon so, dass die Bautätigkeit, der Bau neuer Häuser und Wohnungen schon im Moment ansteigt. So, insgesamt, wie gesagt, 0,6. Jetzt muss man sozusagen wissen, in der Logik, in der kapitalistischen Logik ist Stillstand immer Rückschritt. Das heißt, es wird auch von der bürgerlichen Definition immer von Krise gesprochen, in dem Moment, wo das Ganze auf Null sozusagen geht. Ja, Null ist also nichts, wo man sagt, na gut, so wie letztes Jahr ist in Ordnung. Das reicht nicht. Das ergibt sich aus der Logik dieses Systems auch. Das heißt, bei 0,6% ist man schon letztendlich nah an der Krise oder Rezession. Wie sieht es denn also genau mit dem privaten Konsum aus? Ich habe hier meine Kurve aufgezeichnet, die Kurve der Rentenerhöhung Ost. Man könnte auch die Rentenerhöhung West nehmen, da wäre die Tendenz die gleiche. Es gibt, die Daten werden immer noch sozusagen getrennt, es gibt ja immer noch auch getrennte Rentenberechnungen zwischen West und Ost. Wie gesagt, ich habe jetzt mal die Ostkurve genommen, das ist für die Aussage egal. Und seit 2002, das heißt, man sieht hier die sehr langen Jahre mit teilweise auch Nullrunden oder nur sehr geringen Rentenerhöhungen und in den letzten Jahren einen gewissen Anstieg. Das hier war, glaube ich, 2015 mit fast 6%. Warum nämlich die Kurve der Rentenerhöhung? Bei der Rente ist es so, dass sie sich nach der Definition berechnet, aus der Entwicklung der Löhne, der allgemeinen Einkommen. Also die Einkommensentwicklung der Arbeitenden, der abhängig Beschäftigten wird genommen und ist dann, deren Entwicklung ist dann maßgeblich wiederum für die Rentenerhöhung des nächsten Jahres. Das heißt, gibt es hohe Tarifabschlüsse, gibt es eine Steigerung der Erwerbseinkommen, gibt es auch eine höhere Rentenerhöhung. Und das sieht man ganz extrem eben bei diesen 6% im Jahr 2015 war es, meine ich. Das war die Einführung des Mindestlohns. Die hat ja im Osten dazu geführt, dass 20% der Beschäftigten eine teilweise sprunghaft höhere Vergütung bekommen haben. Und die hat sich dann auch entsprechend in der Rentenerhöhung niedergeschlagen. Das heißt, diese Kurve der Rente ist auch ein Indikator für die Kaufkraft insgesamt und für sozusagen das, was konsumiert werden kann. Das heißt, wir hatten da eine Situation, wo von 2002 bis 2010 eine ganz überwiegende Stagnation stattgefunden hat, zum Teil unter Berücksichtigung von Preissteigerungen auch sogar einen Rückschritt und haben jetzt seit 2011 einen leichten Anstieg nach langen Jahren sozusagen wieder von vielleicht im Schnitt 1 bis 1,5%. So, kommen wir dem Thema der Erwerbslosigkeit. Im April 2019, also ganz frisch, sind die Zahlen erhielten in Gesamtdeutschland 795.000 Erwerbslose Arbeitslosengeld 1, also das Arbeitslosengeld, was sozusagen noch den eigentlichen Kern der Arbeitslosenversicherung ausmacht, wo man 3 Jahre einzahlen muss, um dann 1 Jahr maximal Arbeitslosengeld, Arbeitslosenversicherungsleistung beziehen zu können. Das waren gerade mal 795.000 Menschen. Natürlich immer noch zu viel, aber so wenig wie lange nicht. Insgesamt gab es natürlich weiterhin über 2 Millionen offizielle Arbeitslose. Das heißt im Rückschluss 64% der, die in der offiziellen Arbeitslosenstatistik als Arbeitslose erfasst werden, bekommen kein Arbeitslosengeld, keine Versicherungsleistung, sondern bekommen Hartz IV. Das lässt einen Rückschluss zu auf sozusagen die Situation der Erwerbslosen, der Gruppe der Erwerbslosen, sodass man sagen kann, bei sehr vielen, die eben neu in die Arbeitslosigkeit kommen, die erwerbslos werden, erreichen in einem gewissen Umfang dann wieder eine neue Arbeitsstelle in irgendeiner Form. Deswegen ist die Gruppe der Bezieher von Arbeitslosengeld 1 relativ klein, während andererseits eine große Gruppe oder eine große Zahl von Menschen da eben ist, die dann dauerhaft in diese Situation kommt und dort auch verbleibt. Also die entweder Arbeitslosengeld bezogen hat und dann nach einem Jahr eben da rausfällt und dann in Hartz IV geht und dort sehr lange unter Umständen verbleibt oder dauerhaft auch oder gar nicht so lange gearbeitet hat, die 3 Jahre, die man braucht, um den Anspruch an die Arbeitslosenversicherung zu erhalten, gar nicht erfüllt haben, das nicht geschafft haben und deshalb sofort Hartz IV bekommen. Ne?
Eine kleine Anmerkung. Mit dem Arbeitslosengeld 1 will ich hier reden. Solange sozusagen der Lohn hoch genug gewesen ist, dass du Arbeitslosengeld 1 beziehst, oberhalb der sozusagen Hartz IV-Sätze, läufst du unter Arbeitslosengeld 1. Aber gerade im Bereich der Niedriglöhner, ich weiß, dass du da vom Taxi fahren, kriegst du ein Arbeitslosengeld, das in der Regel sozusagen unter dem Hartz IV-Satz liegt. Das heißt, sozusagen, du beantragst schon Hartz IV-Leistung, wenn du die kriegst, dann läufst du aber nicht mehr unter Alt 1, sondern unter Alt 2 genauso. Also du kannst auch bei den drei Monate erst erwerbslos sein, aber sobald du sozusagen Alt 1 kriegst plus Hartz IV, also Alt 2 dazu, um auf den Hartz IV-Satz zu kommen, läufst du automatisch unter Hartz IV, nicht mehr unter Alt 1.
Okay. Gut, meine Aussage, also die ich anhand der Daten tätigen will, ist eben zu sagen, wir haben innerhalb der Erwerbslosen, auch der offiziellen Erwerbslosen, der offiziellen Arbeitslosen, quasi nochmal eine deutliche Zweiteilung. Die kleinere Gruppe ist sozusagen aus der, sagen wir mal, tariflichen, normal, also Durchschnittsverdienst, kommt halt der kleinere Teil, und der größere Teil der Erwerbslosen ist eben entweder aus dem Niedriglohnsektor, wie schon gesagt, oder sonst wie in der entsprechend schlechteren Situation und verbleibt unter Umständen dann deutlich länger auch in dem Status.
Eine Frage.
Ja.
Weil du jetzt mal offizielle sagst, würde ich gerne noch mal was hören. Du sollst jetzt nicht vorrechnen, wie viel genau eigentlich de facto arbeitslos sind, aber nochmal irgendwas dazu sagen. Diese 2,4 Millionen sind doch solche, die sich gemeldet haben. Das heißt, durch diese ganzen Meldetortungen durch sind, und jetzt kann man auch Schätze machen, was sind die denn für, oder welche Leute sind das, die sich nicht melden, sondern irgendwo zum, so wie Scheinbeschäftigt oder.
Also ja, da gibt es verschiedene Gruppen dann dazu, die. Das, wie gesagt, offiziell meint natürlich, klar, davon bin ich jetzt erstmal ausgegangen in der Runde, dass das bekannt ist, dass die Zahl natürlich letztendlich viel größer ist. Es gibt Menschen, die sind in irgendwelchen Umschulungs- oder Ausbildungsmaßnahmen. Das ist auch weniger geworden, aber die gibt es. Die zählen nicht mit rein, weil sie ja aktuell sozusagen, solange sie in so einer Weiterbildung sind oder in irgendeinem Kurs, nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, wie das so schön heißt. Es gibt kranke Menschen, also von der Gruppe der älteren Erwerbslosen gibt es einen Teil, der als quasi nicht voll arbeitsfähig oder nicht arbeitsfähig eingestuft ist, gegebenenfalls auch vorübergehend. Der zählt dann auch nicht mit dazu. Es sind aber eben keine Rentner, sondern sind ja grundsätzlich sozusagen bereit zu arbeiten. Also es werden auch von denen, die sich melden, einige quasi dann wieder rausgeschlüsselt. Mir geht es allerdings in der Priorität, das ist ja eine Situation, die auch schon immer so war, in der Priorität geht es mir darum, darzustellen, dass die Tendenz schon so ist, dass die Arbeitslosigkeit sozusagen relativ zurückgegangen ist in den letzten Jahren, und dass für die Situation der Erwerbslosen im Moment eben diese deutliche Zweiteilung existiert.
Wo wir gerade bei diesen Zahlen sind, weißt du auch, wie viele gar nichts beziehen?
Nee. Das ist in der Statistik so erstmal natürlich nicht ausgewiesen, weil das ist eben die Statistik derjenigen, die was beziehen. Nee, also bin ich jetzt so nicht vorbereitet, ja. Ich habe mich hier, wie gesagt, auf die offiziellen Statistiken gestützt von der Bundesagentur für Arbeit, und da wird die Schwarzarbeit naturgemäß nicht gezählt. Ja. Aber klar, es gibt natürlich noch eine Menge, es gibt auch welche, die meinetwegen einen 450-Euro-Job haben, die nicht voll, also ja, nicht annähernd voll erwerbstätig sind, aber dann unter Umständen rausfallen oder sich eben auch nicht melden, weil sie vielleicht keine Leistungen bekommen und so weiter. Na, ist klar. Kommt ja auch nicht jeder Hartz IV. Also wenn er entsprechende Lebensgemeinschaft lebt, wo meinetwegen Partner oder Partnerin Einkommen hat, der hat ja dann unter Umständen in aller Regel auch keinen Anspruch und meldet sich dann gar nicht arbeitslos. Weil es ist ja bekannt, dass das Arbeitsamt für viele Dinge zuständig ist, aber in aller Regel nicht dafür, Arbeitsplätze zu vermitteln. Ludwig.
Ja, nur ganz kurz eine Ergänzung, was also auch so in gewerkschaftlichen Seminaren und so weiter diskutiert wird, ist nämlich die Frage, dass es eine ganze Reihe von Frauen gibt, die also gerne voll beschäftigt wären, aber nur 2 oder 3 Stunden in der Woche und so weiter machen. Die werden unter Umständen als oder gar nicht gezählt. Aber es gibt eine Erwerbslosigkeit insgesamt in der Bevölkerung, also dass man also diejenigen, die gerne arbeiten würden, aber keine Arbeit kriegt, die muss man eigentlich als Erwerbslose zählen. Die werden aber nicht gezählt. Und das ist genau der Punkt, den du auch vielleicht gemeint hast, John. Und dann gibt es natürlich die Sanktionierten, wo also Strafen ausgesprochen werden gegen Hartz-IV-Empfänger, die sich irgendwann nicht gemeldet haben. Oder es gibt ja Schikanen dabei, wo dann die Leute nicht mehr gezählt werden. Also auch für diesen Zeitpunkt nicht. Und da kriegst du bei diesen offiziellen Statistiken in der Regel nicht raus.
Das war aber jetzt auch ehrlich gesagt nicht mein Hauptfokus, sondern wie gesagt, mir ging es erstmal um die Zweiteilung bei den offiziellen Erwerbslosen, weil diese ganzen statistischen Tricks, die waren natürlich vor 1 oder 2 Jahren schon genauso da. Die Tendenz ist dennoch, und die Zahl der Beschäftigten, die Tendenz ist dennoch, dass die Erwerbslosigkeit rückläufig ist. In der Form als einziges Land innerhalb der EU hat Deutschland sich in den letzten 10 Jahren sozusagen aus der Krise zulasten der anderen rausgezogen und hat dabei auch die Erwerbslosigkeit reduziert und die Zahl der Beschäftigten, auch der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, ist deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Diese Tendenz ist unabhängig von statistischen Tricks aus meiner Sicht nicht zu bestreiten. Ich würde jetzt noch ein paar Zahlen entsprechend ergänzen dazu. Trotz dieser Zweiteilung, die eben schon beschrieben war, zwischen den Beziehern von Arbeitslosengeld I und den Hartz-IV-Beziehern, ist die Erwerbslosigkeit in der zweiten Gruppe, also in der Gruppe Hartz-IV oder Sozialgesetzbuch II, wie es heißt, zurückgegangen, um etwa 100.000 bis 150.000. Und gleichzeitig ist die Zahl der offenen Stellen im Moment jedenfalls nicht reduziert. Die liegt immer noch bei 700.000 bis 800.000 aktuell. Wobei auch da kann man lange drüber streiten, was da für offene Stellen irgendwie gemeldet werden. Das ist auch nur sozusagen in der Tendenz ein Indikator, ist sicherlich keine Zahl, mit der man, wo man direkt eine Ableitung draus machen kann, dass wirklich noch 800.000 Menschen gesucht werden in Deutschland. Insgesamt gibt es ja dann immer die Arbeitslosenquote, jeden Monat groß verkündet. Insgesamt für das gesamte Land 4,9% im April, dabei im Westen 4,6 und im Osten 6,4. Weiterhin also die offizielle Arbeitslosigkeit im Osten deutlich höher, aber die Differenz sozusagen wird kleiner in den letzten Jahren. Es war ja viele Jahre lang doppelt so hoch und noch mehr. Das reduziert sich, das liegt an vielen Dingen. Das liegt natürlich auch zum Beispiel daran, dass, ich hatte das letztes Jahr aber ein bisschen länger ausgeführt, dass mehr Menschen in Rente gehen, schlichtweg. Mehr in Rente gehen, als die neue sozusagen nach der Schule oder Studium in Ausbildung oder Arbeitsbeginn kommen. Weiterhin haben wir die drastische Differenz nach der Staatsangehörigkeit. Auch hier wieder die Gesamtzahl ist ja 4,9%. Bei den Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit liegt die Erwerbslosigkeit bei 4%. Bei den ohne deutsche Staatsbürgerschaft bei 12,4%. Also weiterhin dreimal höher. Und so sind von diesen offiziellen Arbeitslosen 28% keine deutschen Staatsbürger, also haben keine Staatsangehörigkeit, keine deutsche. Und da wiederum ein Drittel sind im Moment Flüchtlinge. Also als solches in der Statistik ausgewiesen werden, 189.000. Gleichwohl gab es einen Anstieg der Beschäftigung um 2,1% im Jahr 2018. Das heißt, wir haben 671.000 neue Kollegen bekommen nach der offiziellen Statistik, neue Beschäftigten. Das ist natürlich was Erfreuliches, weil jeder neue Kollege bekommt ja entsprechend, also ist in seinem Status, das sei ein bestimmtes Bewusstsein. Das heißt, es verbessert sich unsere Chance, auch auf ein Bewusstsein zu treffen und dort sozusagen weiterzukommen. Von diesen 670.000 neuen Kollegen sind 51% ohne deutsche Staatsbürgerschaft, also tatsächlich auch in der Gruppe, die grundsätzlich nach wie vor von der Erwerbslosigkeit deutlich höher betroffen ist, sind aus den sozusagen klassischen Fluchtländern, Syrien und Balkan und so weiter, und auch aus den Ländern der EU-Osterweiterung viele Menschen, viele Kollegen eben im letzten Jahr eingestellt worden. In allen Zweigen ist die Beschäftigung angestiegen, also in allen, sowohl in der Pflege als auch in industriellen Bereichen und so weiter, ist es im letzten Jahr zumindest noch so gewesen. Außer bei der Leiharbeit, die ist um 9% zurückgegangen. Gibt es jetzt den Streit darum, wie das zu deuten ist, ob einfach doch manche Betriebe eher eine Festeinstellung gemacht haben als Leiharbeiter einzustellen oder anzufordern, wie das ja so schön heißt, oder ob es schon ein Indikator sein soll für ein sozusagen Krisenanzeichen, also ein Vorbote einer sozusagen tieferen Krise, weil zuerst natürlich die Leiharbeiter entlassen werden, bevor dann die sogenannte Kernbelegschaft betroffen ist. Ich würde es aber nicht so sehen, weil auch sozusagen der Zugang bei den Daten, der Zugang in die Arbeitslosigkeit, in die Erwerbslosigkeit aus der Leiharbeit nicht weiter gestiegen ist. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass in einigen Bereichen die Leiharbeit eine ganz gering schwächere Rolle spielt. Also weniger Leiharbeit stattfindet, dafür dann etwas mehr Festangestellte. So.
Aber ja. Sicher mehr Festangestellte und nicht sozusagen mehr Werkverträge, mehr Verlegenheitslösungen, die noch weiter runtergehen von diesen Leiharbeitsformaten.
Es ist nicht ganz aus den Daten nicht ganz zu erkennen.
Also für die
wie ist genau doch, ja, die Zahl der Festangestellten ist ja auch, die steigt ja auch seit Jahren. Ja, also es sind ja in den letzten 10 Jahren mehrere Millionen, 2-3 Millionen ist die Zahl der Beschäftigten, der Fest, also oder sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, würden ja Werkverträge nicht dazugehören, ist sie angestiegen. Ja. Es ist zumindest auffällig, weil eben die Leiharbeit die letzten Jahre auch wieder eher hochgegangen ist, dass sie jetzt eben dann auf einmal rückläufig ist. Ich vermute, dass in manchen Zweigen sozusagen wirklich die Arbeitskräfte, es ist ein Arbeitskräftemangel, den gibt es in einigen Bereichen definitiv und dass dann doch an einigen Stellen vielleicht eher eine Festanstellung dann doch jetzt gemacht wird statt Leiharbeit.
Ja, nur ganz kurz. Die IG Metall hat also noch vor 2 Monaten in der Metallzeitung festgestellt, dass die Leiharbeit weiter gestiegen ist. Und das ist natürlich für den Metallsektor dann. Kann natürlich sein, dass auch die Regierung aufgefordert hat und die Unternehmer auffordert, die Leiharbeit zurückzudrängen, dass sich das dann bemerkbar macht. Das war ein Scherz. Die drücken die höchstens aus dem Betrieb raus. Also sind die arbeitslos.
Ja.
Es gibt wirklich einen Austausch, so wie du gesagt hast, dass halt die Werksvertriebsleute haben noch weniger Rechte, dürfen halt noch weniger, dass es einfach ausgetauscht wird und dass die vielleicht gar nicht in der Statistik erfasst sind. Dass die Leiharbeiter natürlich zurückgehen, aber dafür mehr Leute mit Werksverträgen. Das kann ich mir vorstellen, dass es wirklich so sei, also so ist.
Es würde ja heißen, dass wir sozusagen jetzt einen besonders massiven Anstieg der Werkverträge haben. Also Werkverträge gibt es ja jetzt auch schon länger, die diese sozusagen noch nächste Stufe der Ausbeutung. Ich, wie gesagt, ich würde es, also es wäre eine Möglichkeit, ja, aber die entsprechende als Indikator für meine Fragestellung, Krise, krisensicher, ja oder nein, ist es nicht erkennbar, dass aus der Leiharbeit heraus, weil wenn es ein Krisensymptom wäre, wäre ja auch nicht die Leiharbeit unbedingt ersetzt durch die Werkverträge, sondern würden die Leiharbeiter entlassen und die Arbeitslosigkeit würde steigen. Aber aus diesem Segment, wie das in der Statistik heißt, Leiharbeit, ist kein Anstieg der Erwerbslosigkeit in den letzten Monaten erkennbar. Von daher würde ich eher darauf hindeuten, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo Arbeitskräftebedarf doch sehr hoch existiert und eben dann auch im Einzelfall eher eine Festanstellung gemacht wird als die Leiharbeit. Kann es aber nicht endgültig belegen, das gebe ich wohl zu.
Entschuldigung?
Ja.
Sagst du immer noch mal genauer, was du eigentlich zu Krise meinst und welche Faktoren da abgeklopft werden?
Ja, ich habe das hier, ach so, das hätte ich vielleicht am Eingang vielleicht noch mal machen sollen. Ja, genau. Das ist der Versuch. Ich weiß aber nicht, ob es mir gelingt. Wir sind jetzt ein bisschen sehr, das war nicht so geplant, ein bisschen sehr an der Erwerbslosigkeit und Leiharbeit hängen geblieben. Ich hatte ja sozusagen die gesamtwirtschaftliche Lage erstmal eingestellt und dann gesagt, da würde es auf eine leichte Krise hindeuten. Das Gleiche würde ich jetzt noch für die Beschäftigten machen und dann würde ich noch zu einigen markanten Teilen des Monopolkapitals kommen, also zu bestimmten Monopolen. Banken, Energie, Automobil, um dort nochmal reinzuleuchten und dann so ein Gesamtbild. Das wäre sozusagen die Idee. Wärst du damit zufrieden erstmal?
Ja, ich bin auch sicher, was mit Krise überhaupt
gemeint ist. Aber ach so. Ja, sozusagen klassisch erstmal im Sinne der herrschenden Meinung quasi, also der von. Ja, also besteht eine ökonomische Krise, ist ja die Frage nach der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und das, was das war sozusagen jetzt erstmal die Aufgabe, Darstellung der aktuellen ökonomischen Lage. Also Krise nach den entsprechenden vorliegenden ökonomischen Daten, nach der ökonomischen Situation, das wäre die Definition. Es wäre jetzt Krise erstmal nicht, in der Diskussion können wir das natürlich gerne ergänzen, aber es wäre Krise erstmal nicht in erster Linie zu sagen, ist das jetzt eine Krise der Organisierung innerhalb der Gewerkschaft oder
nee,
wie auch immer.
Nee, das habe ich nicht gemeint.
Okay.
Das habe ich nicht gemeint.
Ja.
Krisenindikator gibt, oder wie ist das deine Frage? Also was ist die Krise? Wenn die Wirtschaftsleistung sinkt, dann kann es die Erwerbslosigkeit steigt, weil die Kapitalisten weniger absetzen können wie vorher. Ja, das ist dann offiziell praktisch eine Krise. Ja.
Ja, danke schön. Das wäre sozusagen mein der Versuch, diese Aufgabe hier erstmal zu lösen. So, wir haben also einen Anstieg der Beschäftigung. Nee, im Moment waren wir das schon. Nee, waren wir nicht. So, alles klar. Wir haben einen Anstieg der Beschäftigung, eben auch in den Bereichen Produktion, Energiewirtschaft, Logistik, besonders aber im Baugewerbe, da hatten wir ja schon drauf gesprochen, sodass ich für den zweiten Punkt der Beschäftigung sagen würde, aus den Daten von Beschäftigung und Erwerbslosigkeit ist ein Krisenbeginn bisher nicht erkennbar. Das kann eben aber auch damit zusammenhängen, dass andere Effekte da reinspielen, wie beispielsweise eben, es gehen mehr Menschen in Rente als neu dazukommen, aus Ausbildung, Studium, wie auch immer. Das kann auch sein, dass erstmal Überstunden, die aufgehäuft waren, abgebaut werden, dass also, was weiß ich, irgendwelche Zeitguthaben verwendet werden, bevor dann eventuell Leute im nächsten Schritt entlassen werden und so weiter. Das ist jetzt so, da kann man einen gewissen Umfang spekulieren, das wird sicherlich zum Teil so sein. Wenn die Industrie weniger produziert, braucht sie natürlich auch weniger Arbeitskräfte. Bis jetzt ist es aber eben nicht erkennbar. So, dann kämen wir zum dritten Teil. Oh, mit der Zeit geht es noch. Zum dritten Teil, das heißt, den habe ich überschrieben, Krisen und Tendenzen im Monopolkapital. Ich würde jetzt sozusagen schlaglichtartig auf bestimmte etwas näher nochmal eingehen. Das heißt, die Situation der beiden deutschen Großbanken, Deutsche und Commerzbank, der beiden privat sozusagen privaten Energiemonopole, E.ON und RWE, und dann noch ein Licht werfen auf die Autoindustrie. Und zu Siemens wollte ich dann auch noch was sagen. So, wir haben erstmal Gewinne und Dividenden. Das heißt, der Gewinn der 30 größten börsengehandelten Monopole, also der sogenannte DAX oder Deutsche Aktienindex, kommt ja auch immer regelmäßig in den Nachrichten und sonst wo in den Zeitungen. Die Gewinne sind also leicht rückläufig, kein Krisensymptom. 85 Milliarden Euro sind die ausgewiesenen Gewinne dieser 30 größten Der Ausschüttungsanteil, also was von diesen 85 Millionen an Dividenden an die Aktienbesitzer ausgeschüttet wird, ist auf Rekordniveau. 37 Milliarden Euro sind oder werden gerade so, die meistens beginnt so im April, die Saison der Hauptversammlung der großen Aktiengesellschaften, und nach der Hauptversammlung gibt es dann die Dividende. Also so von April bis Juni werden diese 37 Milliarden an die Eigentümer ausgeschüttet. Da haben wir mal ein paar Beispiele. Allianz zum Beispiel, 3,8 Milliarden, wird irgendwie mittlerweile total vergessen, kommt kaum irgendwie groß öffentlich vor im Moment. Daimler, 3,5. Also das sind jetzt nicht die Gewinne, sondern die Ausschüttung. Ne? Die Gewinne sind ungefähr doppelt so hoch. Die Telekom, 3,3 Milliarden, auch VW, BMW, auch die Deutsche Post, 1,4 Milliarden, gehört ja auch zu diesen 30 größten, überwiegend mittlerweile ja im Privatbesitz, die Deutsche Post. Und alle diese 30 zahlen eine Dividende. So schlecht geht es ihnen also nicht, wenn man jetzt mal von den ganz größten entsprechend ausgeht. Ja, da war eine Frage. Und ja, es gibt halt einen Gewinn. Und dann beschließt die Hauptversammlung, also die Versammlung der Aktionäre, beschließt dann, wie viel vom Gewinn ausgezahlt wird. Als Dividende. Man kriegt man pro Aktie, bekommt dann der Aktionär so und so viel Cent oder Euro. Ja. Klassische Dividende, Gewinnausschüttung.
Und der Rest bleibt in der Kriegskasse.
Genau, der Rest bleibt bleibt natürlich da. Das ist ja eine ökonomische Notwendigkeit, dass ein Teil vom Gewinn, ein Teil des realisierten Mehrwertes wiederum dem Kapital wieder zugeführt werden muss, um quasi in der nächsten Runde wieder bestehen zu können, um sich erweitern zu können. So, wir hatten erlebt, wann war das? März ging es los, ne? Auf einmal intensive Verhandlungen zwischen den beiden verbliebenen deutschen Großbanken. Die Deutsche und die Commerzbank sind ja die einzigen deutschen Banken, die noch irgendwie überhaupt eine Größe haben. Beide schwächeln seit vielen Jahren. Das heißt, sie haben bestimmte Entwicklungen verpasst, beziehungsweise auch haben bestimmte schlechtere Bedingungen. Da komme ich gleich noch zu in ihrem Inlandsmarkt. Und haben deshalb verhandelt über eine, auch ganz offiziell, über eine Fusion. Ist aber dann nach einigen Wochen abgesagt worden. Wer da sehr stark auch mit versucht hat zu arbeiten, ist der Minister Scholz, Finanzminister und Vizekanzler ist er im Moment. Ne? Ja. Und sagt zur Absage, gleichwohl brauche die global agierende deutsche Industrie konkurrenzfähige Kreditinstitute, die sie in aller Welt begleiten können. Also immer wieder wird bei dieser Bankensituation auch die nationale Bedeutung da herausgehoben. Auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank hat das der Vorstandsvorsitzende auch nochmal gesagt. Wir brauchen eine deutsche Bank, die die wichtige, so wichtige Exportindustrie begleiten kann. Das kann sozusagen keine ausländische machen. Da betonen sie eben sehr deutlich, dass sie dieses Deutsche im Kapital dann auch an der Stelle auf jeden Fall zwingend behalten wollen. Scholz galt als sozusagen Treiber der Fusionsgespräche. Es ist auch schon relativ ungewöhnlich gewesen, dass sich die Politik, ein Minister so stark da öffentlich, das kommt nicht so oft vor. Es kommt schon mal vor, aber es ist doch eher selten in der Deutlichkeit, sich da so stark hintergeklemmt hat, zu sagen, wir wollen, möchte gerne diese Fusion sozusagen unterstützen. Wer nun wirklich letztendlich das innerhalb des Kapitals auch angestoßen hat, ist nicht so ganz klar. Irgendwie willst du jetzt, wo es gescheitert ist, wieder keiner gewesen sein. Fakt ist auf jeden Fall, dass aber durch diese Absage der Fusion erstmal dieser Stillstand, der bei beiden dieser großen Banken existiert, sich mehr oder weniger fortsetzt. Zunächst mal jedenfalls. Die Rolle der Allianz ist dabei überhaupt nicht diskutiert worden. Ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, die Allianz als Versicherungskonzern ist ja auch ein riesen Finanzkonglomerat, wenn man so möchte. Und die ist größer als die beiden anderen und auch sozusagen in ökonomischer Hinsicht gesund. Ja. Wenn man gesehen, die zahlen fast 4 Milliarden Dividende aus. Also die sind von dieser Situation der Banken überhaupt erstmal so nicht betroffen. Es wäre eigentlich nicht ungewöhnlich aus meiner Sicht oder zu erwarten, dass sie in irgendeiner Form da auch in dieses Spiel quasi mit damit erscheint, ist aber gar nicht passiert. Also habe ich jedenfalls nichts beobachtet. Wie gesagt, die läuft im Moment so ein bisschen still, so nebenher. Weil die Allianz wäre natürlich eher zum Beispiel in der Lage, die Commerzbank zu übernehmen. Also die ist da letztendlich deutlich kapitalkräftiger. Aber da ist nichts bekannt. Muss man weiter beobachten. Insgesamt sind die beiden Banken in ihrem Börsenwert, also dem Wert ihrer Aktien sozusagen, die Summe der Aktienwerte im Gewinn und bei den Kosten, also der Höhe der Kosten, deutlich hinter der entsprechenden europäischen Konkurrenz hinterher. Die Deutsche Bank insbesondere hat aber dennoch eine weiterhin nennenswerte Größe. Also die Gesamtanzahl ihrer Geschäfte, die Bilanzsumme, ist schon systemrelevant. In bestimmten Teilen des sogenannten Investmentsbankings sind sie nach wie vor sehr, sehr stark präsent, kriegen es aber irgendwie offensichtlich im Moment nicht hin, das auch in Gewinn sozusagen umzumünzen. Die Krisenursache vor allen Dingen für die Deutsche Bank, die wie gesagt im Verhältnis auch zur Commerzbank noch mal ein ganzes Stück größer ist. Sie hat einen geringen Anteil am Inlandsmarkt, also ein ziemliches Zickzack in den letzten 20 Jahren vollzogen. Erst wollte man die ganzen normalen Privatkunden ausgliedern in die Deutsche Bank 24. Das ist jetzt schon viele Jahre her, ja, gebe ich zu. Dann hat man also das sozusagen ausgegliedert, wollte nur noch mit den reichen und ganz vermögenden Kunden irgendwie innerhalb der Deutschen Bank zu tun haben. Nach ein paar Jahren, mitsamt den Angestellten, die hat man natürlich auch alle da in diese andere Bank überführt. Dann hat man das Ganze nach 2-3 Jahren wieder zurückgedreht, hat dann noch die Postbank gekauft, um also sozusagen auf einmal ins genaue Gegenteil zu gehen, ins Massengeschäft einzusteigen. Das hat aber dann auch so nicht funktioniert, weil so ein normaler Postbankkunde, das ist so der klassische Kunde, der will sein Konto haben und seine Sachen da erledigen und ansonsten möglichst wenig mit seiner Bank zu tun haben. Da konnte man also auch schlecht irgendwie andere Sachen verkaufen. So, und in dem ganzen Chaos haben sie also da auch ihren Anteil nicht gesteigert. Es gibt insbesondere oder gab einige starke juristische Angriffe gegen die Deutsche Bank, insbesondere in den USA. Das hat etliche Milliarden gekostet. Also die Konkurrenz zwischen deutschen und dem US-amerikanischen Monopolen ist da ziemlich deutlich zum Ausdruck gekommen. Und die Deutsche Bank war vor 10 Jahren die größte Bank im Bereich von Währungsgeschäften, also dem Tausch von Währung in großen Beträgen auf dem internationalen Markt. Und sie ist da auch insbesondere von der amerikanischen Konkurrenz richtiggehend zurückgedrängt worden. Also sie hat diese Position, an der sie auch etliches zeitweilig verdient hat, hat sie verloren. Also beim Währungsgeschäft ist sie stark rückläufig. Und die Deutsche Bank hat so um das Jahr 2000 herum, die hatte ja traditionell oder sehr viele Jahrzehnte, teilweise auch noch länger, erhebliche Industriebeteiligung. Beispielsweise 20% an Daimler. Das war so mal die größte Beteiligung der Deutschen Bank. Aber auch bei verschiedenen anderen noch war sie beteiligt. Das heißt sozusagen die direkte Beteiligung, die direkte Verschmelzung war da also sozusagen modellartig erkennbar. Die Deutsche Bank war an vielen relevanten Industrieunternehmen beteiligt, bekam natürlich dann auch entsprechende Anteile vom Gewinn und hat das alles abgegeben tatsächlich vor etwa 20 Jahren auf Basis eben von damals, ja, das ist irgendwie Industrie, das ist alte Welt, wir müssen hier modern werden mit anderen Geschäften und Investmentbanking, irgendwelche Schlagworte und hat letztendlich dann eben diese Strategie, also sich dafür entschieden und hat das gemacht, die Industriebeteiligung zu verkaufen. Das ist heute ein, sozusagen aus heutiger Sicht ein großer Faktor, warum der Gewinn deutlich zurückgegangen ist. Wenn sie diese Beteiligung noch hätte, wird sie sicherlich, also wird sie einen deutlich höheren Profit machen. Es war also eine klare Fehlentscheidung, aber sie ist erstmal so natürlich gefallen. So, also da, das sozusagen zu den verschiedenen Ursachen, warum nun gerade die Deutsche Bank, man wundert sich ja doch manchmal, nach ihrer Geschichte und Größe tatsächlich offensichtlich erhebliche Schwierigkeiten hat. Definitiv momentan rein wirtschaftlich schlechter dasteht als vergleichbare Konkurrenz in anderen Ländern, also in Frankreich, Spanien und in den USA auch. Zu dem, was ich meinte, dass im Inlandsgeschäft die beiden Großbanken eine schwache Position haben, hier nochmal eine entsprechende Grafik. Es ist schon ungewöhnlich. In der Mitte sehen wir hier den Balken der Sparkassen und Landesbanken. Es ist schon ungewöhnlich und in Deutschland wirklich abweichend von vergleichbaren Ländern. Es gibt überall Sparkassen oder Ähnliches, aber dass die so einen starken Anteil haben, das heißt hier zum Beispiel vom Kreditgeschäft fast 1/3 im Inland von den Sparkassen und Landesbanken gemacht wird, das ist schon was anderes. Also das gibt es in den USA oder in anderen europäischen Ländern so nicht. Und das führt natürlich auch dazu, dass so Großbanken es da etwas quasi schwieriger haben als anderswo. Ist aber eine gewisse deutsche Besonderheit, die ich hier in dem Zusammenhang mal erwähnen wollte. So, dann kommen wir nochmal zur Energie, E.ON RWE. Die beiden großen börsengehandelten Energiemonopole, die es in Deutschland noch gibt. Hier die Aktienkurse, ich vermute, von hinten kann man es nicht so gut sehen, oder? Die Aktien, ach doch, ja. Die Aktienkurse seit 2007, also die letzten 10, 12 Jahre bei beiden leicht erkennbar. Ins Detail brauchen wir nicht gehen. Also deutlich abgestiegen. Das hing oder hängt auch mit verschiedenen Dingen zusammen. Zum Teil die sogenannte Energiewende, das heißt der höhere Produktionsanteil von Wind und Solarstrom, führte zu einem gewissen Preisverfall, aber auch andere Dinge, die Öffnung sozusagen der Märkte durch Regulierungsvorgaben hat die beiden letztendlich in eine deutliche Krise geführt. Ich glaube, ich stehe mal auf, versuche die Grafik so ein bisschen zu erklären. Wir haben hier erstmal E.ON und RWE. Beide hatten Stromnetze, hatten Verkauf an Endkunden, Haushaltskunden, aber auch natürlich Gewerbe und die Produktion sogenannter erneuerbarer Energien. Haben das Ganze dann neu aufgeteilt. Im Jahr 2016 hat die RWE Innogy als sozusagen Tochterunternehmen ausgegliedert. Dann bekam Innogy die Netze, die erneuerbaren Energien, den Verkauf an die Haushaltskunden und die konventionellen Kraftwerke blieben bei RWE plus der Energiehandel. Bei E.ON wurde was Ähnliches gemacht, die konventionellen Kraftwerke wurden ausgegliedert an Uniper. Uniper ist jetzt sozusagen raus, also die Kernkraftwerke und Kohle und so weiter von E.ON ist raus, gehört jetzt einem finnischen Energieversorger. Bei Innogy ist es zwar auch aufgeteilt worden mit RWE, aber RWE hat noch die Mehrheit behalten. So, das heißt, die ganzen verschiedenen Geschäftsbereiche der Energie sind bei beiden mehr oder weniger parallel gelaufen. Dann haben sie quasi beide so Ausgliederungsversuche gemacht. Und dann auf einmal, zwei Jahre später, beschließen sie unter Rückholung von Innogy das Ganze komplett neu zu ordnen. Und zwar eine wirklich, soll man sagen, also absolut reißbrettartigen Aufteilung. E.ON kriegt die gesamten Stromnetze, kriegt den Verkauf an die Endkunden und die gesamte Erzeugung, also sowohl die konventionellen, Kernkraft und Kohle und so weiter, und die sogenannten Erneuerbaren gehen zu RWE, plus der Energiehandel mit Großkunden oder Weiterverkauf anderer Lieferanten. Und RWE kriegt dafür nochmal 17% Beteiligung an der neuen E.ON. Das ist im Moment die aktuelle Planung. Und es ist ein, was soll man sagen, also im Moment sind sozusagen im Monopolkapital einige dabei, sich neu aufzuteilen. Und hier bei den beiden, also bei E.ON und RWE, ist es sicherlich auch ein Versuch, sozusagen der letzte Versuch noch vor einer Zwangsverstaatlichung oder einer Rettungsverstaatlichung, die als Alternative da sicherlich möglicherweise passieren könnte, nach den ganzen Verlusten, die beide in den letzten Jahren gemacht haben. So, also jetzt die jahrzehntelangen Konkurrenten wollen sich auf einmal da komplett neu sortieren und schmeißen ihre jeweiligen Geschäfte quasi zusammen in zwei ganz neuen Hüllen. Wenn es so kommt, es ist so geplant und beschlossen, aber die Umsetzung ist natürlich immer noch an manchen Punkten fraglich. Es wäre schon eine beachtliche Neustruktur.
Ja. Ja, ich habe mal die unbedarfte Frage, wem gehört RWE oder E.ON? Also das ist gerade mal 40 Jahre her, dass mir ein Journalist gesagt hat, ja, RWE, E.ON gab es damals ja noch nicht, ist ja in kommunaler Hand. Was RWE will, das wollen die Leute, das sind wir.
Ja, es ist tatsächlich bei RWE eine Besonderheit, dass zu einem großen Teil, aber nicht ausschließlich, also auch RWE ist eine von diesen 30 genannten Gesellschaften im deutschen Aktienindex. Aber es ist richtig, dass auch zu einem großen Teil Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die größte ist zum Beispiel die Stadt Essen, Anteile an RWE halten. Das ist schon richtig, was in keinster Weise erkennen lässt, dass RWE irgendwie anders agiert als eine Aktiengesellschaft rein in privater Hand. Aber ja, wie gesagt, es ist ein Monopol, was besonders ist dadurch, dass zu einem nennenswerten Anteil, ich müsste jetzt nachgucken, wie viel es genau ist, bestimmte Kommunen, insbesondere eben aus Nordrhein-Westfalen, Anteile haben. Es war auch vor 2 Jahren ein großes Thema, als eben im ganz tiefen Punkt der Krise der Energiewirtschaft RWE gesagt hat, wir können keine Dividende bezahlen. Also da sind wir wieder bei der Ausschüttung, weil die zahlen sonst, haben 100 Jahre lang Dividende gezahlt und das in den jeweiligen kommunalen Haushalten, zum Beispiel in Essen, aber auch in anderen Städten, fest eingeplant war, dass die da immer entsprechend eine Ausschüttung machen. Also es ist richtig, vom Eigentum her gibt es da bestimmte Kommunen, von dem Verhalten her, sozusagen dem Geschäftsgebaren, macht das keinen Unterschied oder ist das eine Auswirkung nicht spürbar. Das ist aber bei vielen kommunalen Unternehmen so. Ja. Das heißt, in dieser Neuordnung von E.ON und RWE, wenn sie denn so kommt, beenden die 2 größten Energiemonopole in Deutschland, zumindest vorläufig, die Konkurrenz, gliedern sich komplett neu, beziehungsweise teilen sich die Geschäftsbereiche konkret untereinander auf. Die Umsetzung ist abhängig von Genehmigungen natürlich. Da geht es um Kartellbehörde. Es geht um einige Eigentümer, also diese eben gerade schon zitierten Kommunen. Kommunalvertreter, Bürgermeister sind teilweise nicht unbedingt dafür, gerade bei RWE. Und bestimmte Konkurrenten oder auch andere Monopole sind dann nicht unbedingt begeistert. Also die industriellen Monopole finden es nicht unbedingt toll, wenn die Energie sich mal wieder so neu sortiert und dann sie praktisch von denen auch entsprechend wieder angesagt bekommen. Das war ein Ausgangspunkt, warum die E.ON und RWE in so eine starke wirtschaftliche also Problemlage, Krise gekommen sind, weil auch die anderen Monopole aus meiner Sicht keine Lust mehr hatten, diese Monopolpreise im Strom insbesondere zu bezahlen. So dass das natürlich nicht von allen mit Begeisterung genommen wird. Aber im Moment ist diese Neuordnung die Zielsetzung. Die Umsetzung wäre also ein möglicher Wiederaufstieg der gerupften deutschen Energiemonopole, aber auch ein letzter Schritt vor der staatlichen Zwangsfusion. Das wäre die Alternative. Wenn es nicht funktioniert, dann wird dann letztendlich auch nicht mehr viel bleiben, weil beide sind über die letzten Jahre und über die Entwicklung eher kapitalschwach, eher und schwächer als RWE, aber beide stehen nicht besonders blendend da. So, dann kommen wir nochmal zu den Automonopolen. Sie verdienen bis jetzt weiterhin blendend. Haben wir auch gesehen, alle machen Milliardengewinne, sowohl VW, BMW, Daimler. Die Entwicklung bei der E-Mobilität ist weiterhin erstmal sehr zögerlich beziehungsweise auch schwankend. Es ist unklar, was soll es denn werden, während man so vor 2-3 Jahren ausschließlich nur von Batterie-E-Mobilität gesprochen hat, kommt jetzt doch auf einmal das Thema Brennstoffzelle, / Wasserstoff als Treibstoff, wieder deutlich in die Diskussion. Es war vor 2 Jahren überhaupt völlig weg. Also auch da ist immer noch die technische Veränderung unklar. Bisher ist nur VW von den großen Automobilen oder Zulieferern an dem Punkt zu sagen, wir wollen eine eigene Batteriefertigung in Deutschland machen, zumindest eine kleine. In Salzgitter soll das sein, das ist 1 Milliarde. Für uns natürlich eine unvorstellbar große Summe, aber um eine Batteriefabrik zu bauen, nicht wirklich viel. Ja. Also das wird keine nennenswerte Kapazität sein, um mit der man die in Deutschland produzierten Automobile ausstatten kann mit Elektrobatterien. Ich will also damit sagen, es ist immer noch so ein bisschen unklar, auch wenn alle Welt davon redet, ob das wirklich sich so entwickelt oder ob man dann nicht irgendwie versucht, eine gewisse Phase seitens der Automobilmonopole zu überbrücken, um dann vielleicht doch in Richtung Brennstoffzelle oder auch eine gewisse Hoffnung vielleicht, dass das Ganze sich irgendwie nochmal beruhigt und doch ein gewisser Anteil an Verbrennungsmotoren bestehen bleibt und so weiter und so fort. Zumal es ja bei bestimmten Fahrzeugen auch noch völlig unklar ist. Also ein LKW mit einer Ladebatterie ist bis heute nicht erkennbar oder vorstellbar. Müsste die Batterie halb so groß sein wie die Ladefläche. Das haut so alles noch nicht richtig hin.
Elektro-Troll-Power.
Ja.
Tesla hat schon.
Was? Die Elektro?
Troll-Roller.
Ja, die Roller, diese Elektroroller sind ja auch eine Idee von BMW tatsächlich. Also das ist ja auch genauso hohl wie Autofahren sozusagen.
Nur gefährlicher.
Genau. Bosch. Bosch hat definitiv gesagt, also Bosch ist ja auch ein großer Zulieferer, letztendlich auch in der Kategorie Monopol aus meiner Sicht, hat kategorisch gesagt, wir werden keine Batterieproduktion für Elektromotoren, also Elektroautos machen. Wir setzen voll auf die Brennstoffzelle mit dem Treibstoff Wasserstoff. Also da in diesem Teil des Monopolkapitals ist nach wie vor die technische Fragen nicht klar erkennbar gelöst. Ich bringe es hier nur noch mal mit ein, weil die Autoindustrie ja die mit Abstand größte und wichtigste Industrie innerhalb des deutschen Monopolkapitals ist. Und natürlich, wenn Sie sozusagen schon, es wird technische Veränderungen geben, das ist ganz klar. Also nicht, dass es hier falsch verstanden wird, dass ich meine, es läuft am Ende alles so weiter. Das glaube ich nicht. Es wird irgendwelche Veränderungen geben, wahrscheinlich einen gewissen Mix. Und das ist natürlich ein Thema, weil wenn die in Bedrängnis kommen, dann werden sie möglicherweise auch reagieren. Und das ist ja dann wieder sozusagen für uns hier Teil auch der Konferenz, das zu analysieren und zu berücksichtigen. Wo könnten die Kräfte sein in der Ökonomie, die möglicherweise auf andere Optionen schielen?
Kurze Zwischenfrage.
Ja.
Entschuldigung.
Ja.
Du sagst bei VW oder so, oder auch bei Bosch, meinst du jetzt dann eigentlich dort immer den Haupt, sagen die Sachen, die in Deutschland gefertigt werden, oder das sind Konzerne, die in Deutschland sitzen, aber du betrachtest bei den Fragen jetzt, du hast ja das Werk in Salzgitter erwähnt, betrachtest du das jetzt die Fertigungsstellen in Deutschland oder das, was diese Konzerne ja international machen? Oder würden die erst hier eine Batteriewerk entwickeln und haben die VW-Leute sonst überhaupt nirgends Batteriewerke in Brasilien oder so zum Beispiel? Ich verstehe nicht ganz, wo jetzt sozusagen dieses nationale und internationale ist, weil es irgendwie komplizierter wird. Wenn du mir sagst, wie viele Arbeitslose es in der Region Ostdeutschland gibt, dann habe ich das zahlenmäßig anders beieinander, als wenn du jetzt sagst, VW baut ein Batteriewerk. Wo waren wir, also wer ist VW und inwiefern ist das der international tätiges Ding? Und beziehst du dich da dann nur auf die Geschäftstätigkeit innerhalb Deutschlands oder internationale Geschäftstätigkeit von VW zum Beispiel?
Ich würde mal so sagen, ich versuche das primär auf unsere Frage zu beziehen und entsprechend natürlich auf die Ökonomie in Deutschland. Das heißt, es geht schon, es hat schon einen größeren Stellenwert erstmal die Fertigung, die Entwicklung eben hier. Deswegen habe ich jetzt Salzgitter erwähnt. Es ist klar, dass VW mehr Autos in China verkauft als in Deutschland. Das ist vollkommen richtig, schon länger ist das so. Und insofern hat es natürlich auch eine Rückwirkung, was dieser Konzern sozusagen international macht, der hier seinen Sitz hat und der am Ende des Tages ein deutscher Konzern ist. Oder meinetwegen ein deutsch-österreichischer, wenn man noch so möchte. Weil die Eigentümerfamilie, der VW ist ja das größte Familienunternehmen der Welt. Über 50% von VW, von den Aktien, gehörte Familien Pirch und Porsche. Und 20% gehören dem Land Niedersachsen. Dann kommen andere, auch teilweise internationale Eigentümer. Und die Familien Pirch und Porsche mit ihren unnützen Zweigen und Sprösslingen sitzen halt in Deutschland und in Österreich. Ja. Insofern agieren sie natürlich aber als deutsches Monopol hier. Und das hat eine Rückwirkung auf die Politik, auf die sozusagen für sie arbeiten. Und in dem So aus diesem Blickwinkel heraus versuche ich das zu betrachten. Ist das soweit erstmal befriedigend beantwortet? Es wäre mir aber auch nicht bekannt, dass VW anderswo auf der Welt eine Batterieproduktion im Moment aufbaut oder geplant hat. Ja, ich sage es einfach mal als Schlaglicht, wenn ich mir diese Monopole angucke, dann redet man, wie gesagt, seit 2-3 Jahren wird rauf und runter von E-Mobilität, von staatlicher Förderung, von Batterieproduktion und so geredet. Es passiert nichts Konkretes bisher. Das wäre sozusagen meine Aussage in Deutschland. Ja. Es gibt natürlich eine starke Batteriefertigung und da ist technisch schon viel mehr passiert in China beispielsweise. Aber wie gesagt, in Deutschland gibt es noch keine einzige Batteriefabrik und es gibt auch nur einen, der jetzt im Moment das angekündigt hat, das zu tun. Und Bosch hat das Gegenteil gesagt und andere auch. Continental auch. Ist ja auch ein sehr großer Kfz-Zulieferer, hat vor ein paar Wochen auch nochmal gesagt, nix. Ist alles nicht überschaubar, wie sich das entwickelt. Wir machen keine Batterieproduktion. Also es neigt schon offensichtlich die deutsche Autoindustrie dazu, das irgendwie zu überbrücken oder zumindest was anderes dann zu machen und nicht voll auf E-Mobilität zu setzen. So, wir hatten gesehen, bei E.ON RWE wilde Transaktionen, alles wird mal neu geordnet, das ist gerade so eine richtig große Mode bei den Monopolen, bei Siemens zum Beispiel auch. Der Kampfbegriff da, der Bourgeoisie, ist jetzt Diversifizierung. Ganz schickes Modewort. Gibt ja immer so, alle 5 bis 10 Jahre haben sie ja neue Worte, die sie dann in den Raum schmeißen, um das, was sie schon immer machen, neu zu verpacken. Ich habe hier mal versucht, in Übersetzung gegenüberzustellen, die verschiedenen Geschäftsfelder von Siemens und wie sie jetzt im Rahmen der Diversifizierungsstrategie neu aufgestellt werden. Also es gibt bisher die Bereiche Power und Gas oder Gas und Energiemanagement, die werden in Power und Gas in eine neue Firma zusammengefasst, die beiden Bereiche. Also da haben wir jetzt die neue Firma A, merken wir uns schon mal. Dann gibt es die Gebäudetechnologie, also alles, was so rund um Steuerung moderner Gebäuden ist, wo du dann fernsteuern kannst und automatisch, wenn es dunkel wird, geht die Jalousien runter oder wenn eine gewisse Temperatur erreicht wird oder. Also alles, was man so in diesen gewerblichen Gebäuden da mittlerweile veranstaltet, das ist vieles von Siemens. Und die Automatisierungstechnik, die damit zum Teil zusammenhängt, gibt es dann eine zweite Firma B jetzt demnächst, Smart Infrastructure. Dann gibt es den nächsten Bereich der Bahntechnik. Der sollte fusioniert werden mit Alstom, dem größten französischen Bahnmonopol. Das ist aber nun gescheitert, weil die EU-Kommission oder Kartellbehörde europäische das untersagt hat, weil dann eine zu starke, so wurde es zumindest behauptet, marktbeherrschende Stellung entsteht. Also da ist jetzt im Moment ein bisschen unklar. Die wollten sie halt auch als sozusagen weiteren Zweig in eine dritte neue Firma ausgegliedert. Die Gesundheitstechnik, die ist schon ausgegliedert. Das ist die Siemens Healthineers. Healthineers braucht ihr euch nicht versuchen zu übersetzen. Das ist, gehört zu diesen Strategien dazu. Es handelt sich um ein sogenanntes Kofferwort. Das heißt, sie machen irgendwelche Abkürzungen. Ich habe jetzt vergessen, wofür sie steht.
Gesundheitsingenieurwesen.
Nein, es ist nicht. Es ist wirklich eine Erfindung. Also sie soll da so darauf hindeuten, das ist genauso wie bei Innogy. Innogy ist die Kombination aus Innovation und Energie. Ja? So, sogenannte Kofferworte oder irgendwie zusammengesetzt. Machen sie gerne, ne, im Moment. So, das ist also dann die schon quasi, gut, mit der Bahntechnik ist es gescheitert, es wäre dann die vierte Firma gewesen, ist aber die dritte, die gibt es auch schon. Die ist separat auch an der Börse entsprechend gehandelt. Siemens hat aber noch die Mehrheit. Und dann gibt es noch die Windkraftanlagen. Siemens ist der größte Produzent von Windkraftanlagen auf der Welt. Die größte Fabrik ist in Cuxhaven. Wurde ganz groß gefeiert. Das erste sozusagen neue Werk, die erste neue Fabrik seit 20 Jahren oder so. Siemens Gamesa, da sind sie in Partnerschaft mit einer spanischen Gesellschaft. Und das ist dann sozusagen die vierte Firma, in die Siemens dann auch noch zergliedert wird. Nur der Finanzservice, der bleibt bei der eigentlichen Holding, bei der eigentlichen Verwaltungsgesellschaft so. Also ansonsten sollen jetzt diese ganzen Geschäftsbereiche mal in 4 Einheiten aufgeteilt werden, damit sie dann schneller und effektiver entscheiden können, was dann immer an so Schlagworten dazukommt. Und wenn das Ganze dann durch ist, wird in 5 Jahren alles wieder zurückgedreht und man behauptet wieder, die Vorteile wären viel größer, wenn man in einer Einheit zusammen ist und Synergien entsprechend erzielen kann und so weiter. Das ist also nach meiner Einschätzung immer mal wieder so eine gewisse Mode, ausgliedern, dann wieder zurückholen und so weiter. Wie das halt die Monopole so machen, und im Moment sind sie halt auf Diversifizierung. Thyssen war da auch ganz groß, hatte tolle Pläne, der Stahlbereich sollte abgespalten werden und verschiedene andere Dinge auch aufgeteilt aus dem Konzern ThyssenKrupp. Und ist auch hier wieder letztendlich die Fusion mit der indischen Arcelor gescheitert. Und nun wollen sie noch die Aufzugssparte verkaufen, um Geld in die Kasse zu holen. Und bei dem Rest muss man mal sehen, wissen sie jetzt auch noch nicht so richtig. Also es ist manchmal dann auch so ein Effekt, dass es eben wie hier auch dann doch nicht gelingt, dass es scheitert. Aber im Moment ist vorherrschend also Aufteilung von Geschäften. Da ist noch so ein Bild von Siemens hier. Das ist die Frau Janina Kugel, die ist die Personalchefin, ist die zweite Frau, die in einem DAX-Unternehmen im Vorstand ist. Und die ist gerade so ein bisschen so ein Popstar. Vielleicht habt ihr die auch schon mal irgendwo in irgendwelchen Medien oder Talkshows gesehen. Die ist ein kleiner Popstar, so unter diesen Wirtschaftsmanager-Kreisen, weil sie eben die zweite Frau ist. Kind von Einwanderern, hat selber 2 Kinder und redet viel über Work-Life-Balance und was man alles unter einen Hut kriegen muss. Also sie macht immer um 18 Uhr Schluss, damit sie ihre beiden Kinder dann immer schön ins Bett bringen kann. Und ihr Mann, der ist auch ein ganz toller, der macht auch ganz viel Management, was der macht, wird aber nicht verraten. Aber es ist also bei ihr zu Hause läuft das total super mit Siemens-Vorstand und Familie. Und wie gesagt, wird gerade im Moment groß gehypt in irgendwelchen Blättchen und Blättern, weil man ihnen zutraut, sie könnte die erste Frau werden in Deutschland, die in einem DAX-Konzern, in einem der größten 100 Konzerne zumindest, Vorstandsvorsitzende wird. Damit man jetzt nicht einschlafen vor lauter Begeisterung über Frau Kugel, ihre Haupttätigkeit ist halt im Rahmen dieser Diversifizierung erstmal ein paar tausend Arbeitsplätze weltweit zu vernichten, die Hälfte davon in Deutschland. Aber sie macht es mit einem strahlenden Lächeln und wird da sehr beachtet.
In Vertrauensarbeitszeit.
Stehen die Fusionierungsversuche einerseits, die Diversifizierung andererseits in Verbindung?
Ja, ich würde halt, beides ist eine übliche Strategie und geht eben meistens nach einer gewissen Zeit, geht es dann oft wieder rückwärts so. Das ist eigentlich das, was ich so darstellen wollte, das bei E.ON und RWE. Also es ist nun sehr knapp beieinander. Vor 2 Jahren wollten wir alles ausgliedern und verteilen. Nun schmeißen sie alles wieder zusammen. Das ist ja auch mit einem Ausdruck von Hektik irgendwo. Bei Siemens wird das vermutlich ein bisschen länger dauern.
Ja? Ich wollte es nicht ganz so einfach sehen. Letztendlich sind ja betriebswirtschaftliche Prämissen ausschlaggebend. Und die betriebswirtschaftlichen Prämissen hängen letztendlich von den Marktbedingungen ab. Und wenn das ist ja das, was den Kapitalismus auszeichnet, kurzfristiges Denken in den Betriebswirtschaftsprozessen, wenn kurzfristig gedacht wird, wir schmeißen das zusammen, weil wir da jetzt 1/10 oder 2/10, weil dann auch 2, nicht 10, sondern 2 ganze Prozent mehr in der Reiswirtschaft, dann machen wir das. Und in 2 Jahren wir denken, wir können weitere oder es hat viel mehr, oder wir können 2 Jahre weitere Rendite von der Wirtschaft, dann wird es ja wieder umgeschoben. Also ich würde es tatsächlich sehen, es wird nur kurzfristig ein Rendite-Gesichtspunkt gedacht. Das RWE E.ON ist ein typisches Beispiel.
Ich stimme grundsätzlich zu. Natürlich geht es um das Ziel, die Rendite zu erreichen. Und wenn irgendwas nicht richtig läuft Und es läuft natürlich meistens nie perfekt, weil wir leben ja in der Situation der permanenten Überproduktion und damit auch latent einer permanenten Krisengefahr, einer Nichtauslastung der Betriebe. Das ist ja, steht ja über allem. Und dann ist natürlich das dann wieder hip, alle 5 Jahre mal zu sagen, jetzt müssen wir ja mal alles umschmeißen, dann werden tolle Rechnungen gemacht und dann wird es versprochen, was da alles bei rauskommt, aber es gelingt auch nicht immer. So wie bei der Deutschen Bank, wie gesagt, die beißen sich heute in den Hintern, dass sie vor 20 Jahren diese Industriebeteiligung verkauft haben. Das wäre heute eine ganz andere Situation, wenn sie das nicht getan hätten. Aber es gab tolle Berechnungen und Vorschläge und es haben am Ende alle gesagt, ja. Also ein Automatismus, dass irgendeine Maßnahme dann greift, gibt es auch beim Monopolkapital nicht. Also sie hauen auch mal daneben. Ja. So würde ich es eher beschreiben, auf dem Hintergrund. So, dann versuchen wir mal eine Zusammenfassung. Wir sind ja schon ganz schön weit in der Zeit. Die Exporte sind grundsätzlich unverändert hoch und in die USA und China sind sie nochmals gesteigert worden. Ostdeutschland ist dauerhaft ökonomisch abgehängt. Das ist erstmal ist sozusagen Fakt und wird auch von der Bourgeoisie zunehmend so als Normalzustand behauptet. Die wirtschaftliche Gesamtleistung deutet aktuell in Richtung einer leichten Krise. Die Beschäftigung ist dennoch erstmal noch weiter gestiegen und insoweit ist eine Krisenwirkung am Arbeitsmarkt im Moment noch nicht erkennbar. Einige Monopole befinden sich in Bedrängnis. Ich habe jetzt hauptsächlich über die gesprochen, die in Bedrängnis sind. Also das muss man, oder die starke Veränderungen machen. Man darf jetzt das nicht als Gemeinbild. Es gibt daneben viele andere, die sozusagen in ihrer Profiterzielung im Moment wesentlich ruhiger und gesicherter agieren. Ja. Also einige sind in Bedrängnis und teilweise eben auch vor einem technischen unsicheren Umbruch, insbesondere bei der Automobilindustrie. Und die Zuspitzung der Widersprüche ist insoweit unverändert. Das heißt, Export heißt Aggression. Das ist immer so. Wenn ich exportieren will, muss ich entsprechend mir auch die Märkte organisieren und darauf drängen. Die einverleibte DDR stagniert ökonomisch absolut. Und die sich andeutende Krise und einige Monopole sind in Abstiegsgefahr. Das ist sozusagen mein schlaglichtartiges Bild auf die aktuelle ökonomische Lage. So, ach so, ja, dann werden wir fertig. Dankeschön.